Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2.
Mit Judith Heidkamp.
Ich war 17 in jenem Sommer und vollkommen glücklich. Die anderen, das waren mein Vater und Elsa, seine Geliebte. Ich muss diese Situation gleich erklären, die sonst in einem falschen Licht erscheinen mag.
Die Ausgangssituation von Bonjour Tristesse nämlich. Wir bekommen sie gleich erklärt. Vorher aber ein kurzer Blick auf die Autorin dieser Zeilen. Dunkler Lockenschopf, ein kurzer Schopf, keine langen Mädchenlocken, ein kühler, auch verletzlicher, auch provozierender Blick und ein ganz junges Gesicht. So waren die Bilder, die durch die Zeitungen gingen, als Françoise Sagan 1954 mit einem Schlag bekannt wurde. Sie war 18, als sie Bonjour Tristesse schrieb, das dann ein weltweiter Skandalerfolg war. In den prüden und auf Ordnung und Wiederaufbau bedachten 50er Jahren kam dieses Mädchen und erschrieb eine Hauptfigur, die keine Rücksichten nahm. Nicht auf Rollenzuschreibungen, nicht auf den sogenannten Anstand, nicht auf andere. Sie wollte Spaß und sie sah eigentlich nichts, was ernsthaft dagegen gesprochen hätte. Und deswegen räumt Cécile in Bonjour Tristesse auch alle eventuellen Hindernisse aus dem Weg. Nein, das ist kein Roman, in dem es darum geht, wann und mit wem Hochzeit gefeiert wird. Sagan lebte ihr Leben schnell, verschwenderisch, rücksichtslos, auch sich selbst gegenüber. Die einstmals reiche Erbin hinterließ nach ihrem Tod 2004 einen Riesenberg Schulden. Ihr Sohn kümmerte sich später um Neuauflagen ihres Werks, zu dem auch viele unbekannte Manuskripte gehören. In der klassischen Lesung gibt's die literarische Initialzündung zu Werk und Leben der Françoise Sagan, Bonjour Tristesse, in der Übersetzung von Rainer Moritz, 2 Folgen. Sicher, diese Provokation gehört zu den 50er Jahren und man muss an diese Zeit denken, um zu verstehen, wie hoch die Wellen waren, die der Roman schlug. Es liest Laura Mehr, Regie Irene Schuck.
Ich zögere, diesem unbekannten Gefühl, dessen Wehmut und Süße mich bedrücken, einen Namen zu geben. Den schönen, ernsten Namen Trauer. Es ist ein so umfassendes, so egoistisches Gefühl, dass ich mich seiner fast schäme, während mir Trauer doch immer als etwas Achtbares erschienen ist. Ich kannte sie vorher nicht. Ich kannte nur die Wehmut, das Bedauern, seltener die Reue. Heute aber umschließt mich etwas wie Seide, zermürbend und weich, und trennt mich von den anderen. Ich war 17 in jenem Sommer und vollkommen glücklich. Die anderen, das waren mein Vater und Elsa, seine Geliebte. Ich muss diese Situation gleich erklären, die sonst in einem falschen Licht erscheinen mag. Mein Vater war 40 Jahre alt und seit 15 Jahren Witwer. Er war ein junger Mann, voller Vitalität und Möglichkeiten. Und als ich 2 Jahre zuvor das Internat verlassen hatte, war es mir absolut verständlich erschienen, dass er mit einer Frau zusammenlebte. Weniger leicht hatte ich hingenommen, dass er sie alle paar Monate wechselte. Aber sein Charme, dieses neue, unbekümmerte Leben und meine Veranlagung halfen mir dabei. Er war ein lebenslustiger Mensch, geschickt in Geschäftsdingen, immer neugierig und rasch gelangweilt. Und er gefiel den Frauen. Ich konnte ihn mit aller Zärtlichkeit lieben, denn er war gut, großzügig, fröhlich und voller Zuneigung für mich. Ich kann mir keinen besseren, unterhaltsameren Freund vorstellen. Zu Beginn dieses Sommers ging seine Liebenswürdigkeit sogar so weit, dass er mich fragte, ob mich die Gesellschaft seiner aktuellen Geliebten Elsa in den Ferien nicht stören würde. Ich konnte ihm nur zureden, wusste ich doch, wie sehr er die Frauen brauchte und dass Elsa uns zudem gar nicht lästig fallen würde. Sie war ein großes, rothaariges Mädchen, ungestüm und mondän zugleich, die in den Studios und Bars der Champs-Élysées als Statistin arbeitete. Sie war nett, ziemlich einfach gestrickt und stellte keine großen Ansprüche. Im Übrigen waren mein Vater und ich viel zu glücklich, wegzufahren, um gegen irgendetwas Einwände zu erheben. Er hatte am Mittelmeer eine entzückende, abseits gelegene weiße Villa gemietet, von der wir seit den ersten heißen Tagen im Juni träumten. Sie stand auf einem Felsvorsprung über dem Meer. von der Straße aus verborgen durch einen Pinienwald. Ein Ziegenpfad führte hinunter zu einer kleinen, goldschimmernden Bucht, die von roten Felsen gesäumt war, zwischen denen das Meer schaukelte. Die ersten Tage waren strahlend schön. Überwältigt von der Hitze verbrachten wir Stunden am Strand und nahmen allmählich eine gesunde, goldbraune Farbe an. Außer Elsa, die krebsrot wurde und sich unter schrecklichen Qualen schälte. Mein Vater versuchte mit komplizierten Beinübungen seinen Bauchansatz abzutrainieren, der sich mit seiner Bestimmung zum Don Juan nicht vertrug. Ich streckte mich im Sand aus, nahm eine Handvoll davon, ließ ihn in einem weichen, gelblichen Strahl durch meine Finger rinnen und sagte mir, dass er wie die Zeit verrann. Was für ein einfacher Gedanke. Und es war angenehm, solche einfachen Gedanken zu haben. Es war Sommer. Am sechsten Tag sah ich Cyril zum ersten Mal. Er glitt die Küste in einem kleinen Segelboot entlang und kenterte vor unserer Bucht. Ich half ihm, seine Sachen aus dem Wasser zu fischen, und während wir zusammen lachten, erfuhr ich, dass er Cyril hieß, Jura studierte und die Ferien mit seiner Mutter in einer benachbarten Villa verbrachte. Er hatte ein südländisches Gesicht, sehr dunkel, sehr offen, und er strahlte eine Ausgeglichenheit und Sicherheit aus, die mir gefiel. Dabei mied ich normalerweise diese groben Studenten von der Universität, die vor allem mit sich selbst und ihrer Jugend beschäftigt waren und darin den Gegenstand eines Dramas oder einen Vorwand für ihren Lebensüberdruss fanden. Ich mochte junge Leute nicht. Mir waren die Freunde meines Vaters viel lieber. Männer um die 40, die höflich und teilnahmsvoll mit mir sprachen, mir zugleich die Zartheit eines Vaters und die eines Liebhabers entgegenbrachten. Doch Cyril gefiel mir. Er war groß gewachsen und manchmal schön, von einer Schönheit, die Vertrauen einflößte. Ohne die Abneigung meines Vaters gegen alles Hässliche zu teilen, die dazu führte, dass wir oft mit geistlosen Leuten verkehrten, empfand ich doch gegenüber Menschen, denen jeder körperliche Reiz abging, eine Art Unbehagen oder Mangel. Dass sie sich damit abfanden, nicht zu gefallen, erschien mir wie ein unpassendes Gebrechen. Denn war es nicht genau das, wonach wir strebten? Zu gefallen? Bis heute weiß ich nicht, ob sich hinter dieser Lust an der Eroberung ein Übermaß an Vitalität verbirgt, ob es das Verlangen ist, Einfluss auszuüben, oder aber das verstohlene, uneingestandene Bedürfnis nach Selbstbestätigung, nach Bestärkung. Als Cyril aufbrach, bot er an, mir das Segeln beizubringen. Ich ging zum Abendessen zurück, völlig gefangen genommen von seinem Denken und nahm so gut wie gar nicht an der Unterhaltung teil, kaum dass ich die Nervosität meines Vaters bemerkte. Nach dem Essen streckten wir uns wie jeden Abend in den Sesseln auf der Terrasse aus. Über uns funkelten die Sterne. In dem Moment hüstelte mein Vater und richtete sich in seinem Liegestuhl auf. »Ich habe euch einen Besuch anzukündigen«, sagte er. Untröstlich schloss ich die Augen. Wir hatten es zu ruhig, das konnte ja nicht andauern. »Sag schnell«, rief Elsa, die immer begierig war auf Neuigkeiten aus dem gesellschaftlichen Leben. »En larçon«, sagte mein Vater und wandte sich mir zu. Ich sah ihn an, zu erstaunt, um darauf zu reagieren. Ich hatte ihr gesagt, wenn sie genug hätte von ihren neuen Kollektionen, solle sie doch auf ein paar Tage runterkommen und nun kommt sie. Darauf wäre ich nie gekommen. En larçon war eine alte Freundin meiner armen Mutter und stand kaum noch in Verbindung mit meinem Vater. Trotzdem hatte mich mein Vater vor 2 Jahren, als ich aus dem Internat zurückkam, zu ihr geschickt, da er mit mir nicht recht was anzufangen wusste. Innerhalb einer Woche hatte sie mich mit viel Geschmack eingekleidet und mir Umgangsformen beigebracht. Ich hegte deshalb eine leidenschaftliche Bewunderung für sie, die sie geschickt auf einen jungen Mann aus ihrem Umfeld umzulenken verstand. Ich schuldete ihr also meine ersten eleganten Auftritte und meine ersten Liebschaften, wofür ich ihr sehr dankbar war. Mit ihren 42 Jahren war sie eine äußerst verführerische, begehrte Frau mit einem schönen, etwas hochmütigen Gesicht, aus dem eine müde Gleichgültigkeit sprach. Diese Gleichgültigkeit war das Einzige, was man ihr vorwerfen konnte. Sie war liebenswürdig und unnahbar. Alles an ihr spiegelte einen festen Willen und eine Herzensruhe, die einschüchterten. Obwohl sie geschieden war und frei, war nichts von einem Liebhaber bekannt. Im Übrigen verkehrten wir nicht in den gleichen Kreisen. Sie suchte feinsinnige, intelligente und diskrete Menschen auf, wir hingegen lärmende und lebenshungrige, von denen mein Vater nur verlangte, schön oder witzig zu sein. Ich glaube, sie verachtete uns ein wenig, meinen Vater und mich, weil wir uns flüchtigen Vergnügen hingaben, so wie sie jedes Übermaß verachtete. Was uns einzig verband, waren Geschäftsessen. Sie war in der Modebranche tätig, mein Vater in der Werbung, sowie die Erinnerung an meine Mutter und meine Bemühungen um sie, denn wenn sie mich auch einschüchterte, bewunderte ich sie doch sehr. Ihre plötzliche Ankunft erschien mir einfach etwas unpassend, bedachte man Elsas Anwesenheit und Anns Ansichten über Erziehung. Elsa ging hinauf zum Schlafen, nachdem sie eine Menge Fragen zu Anns gesellschaftlicher Position gestellt hatte. Ich blieb allein mit meinem Vater und setzte mich auf eine der Stufen zu seinen Füßen. Er beugte sich vor und legte seine Hände auf meine Schultern. »Warum bist du so dürr, meine Süße? Du siehst wie eine kleine Wildkatze aus. Ich hätte lieber ein schönes, blondes Mädchen von etwas kräftiger Statur, mit Porzellanaugen und...« »Darum geht es jetzt nicht«, sagte ich. »Warum hast du Ann eingeladen? Und warum hat sie angenommen?«
»Vielleicht, um deinen alten Vater zu sehen? Das weiß man nie.«
»Du gehörst nicht zu der Sorte von Männern, für die sich Ann interessiert. Sie ist zu intelligent und besitzt zu viel Selbstachtung. Und Elsa? Hast du mal an sie gedacht? Kannst du dir vorstellen, worüber die beiden sich unterhalten sollen?
Ich nicht.«
»Daran habe ich nicht gedacht«, räumte er ein. »Vermutlich wird das entsetzlich. Was meinst du, Cécile, meine Süße, sollen wir nach Paris zurückkehren?«
Er lachte leise und rieb meinen Nacken. Ich drehte mich um und betrachtete ihn. Seine dunklen Augen glänzten. Kleine, neckische Falten umränderten sie. Er schürzte ein wenig die Lippen. Er sah aus wie ein Faun. Wir begannen beide zu lachen, wie immer, wenn er sich in Schwierigkeiten gebracht hatte. »Meine alte Komplizin«, sagte er. »Was würde ich ohne dich machen?« Der Ton seiner Stimme klang so überzeugend und zärtlich, dass ich begriff, dass er wirklich unglücklich gewesen wäre. Bis spät in die Nacht sprachen wir über die Liebe und ihre Verwicklungen. Für meinen Vater waren sie alle Einbildung. Begriffe wie Treue, Ernsthaftigkeit, Verantwortungsgefühl lehnte er grundsätzlich ab. Sie seien willkürlich und fruchtlos, erklärte er mir. Bei jedem anderen hätte mich das schockiert. Aber in seinem Fall wusste ich, dass es weder Zärtlichkeit noch Hingabe ausschloss. Gefühle, die ihm umso leichter fielen, als er wollte und wusste, dass sie vorübergehender Natur waren. Diese Auffassung hatte etwas Verführerisches für mich. Schnell lieben, heftig und flüchtig. Ich war nicht in dem Alter, dem Treue etwas bedeutet. Rendezvous, Küsse, schließlich der Überdruss, das war alles, was ich von der Liebe wusste. Am Tag ihrer Ankunft wurde beschlossen, dass mein Vater und Elsa Ann am Bahnhof von Fréjus abholen sollten. Ich weigerte mich standhaft, an diesem Ausflug teilzunehmen. Aus schierer Verzweiflung pflückte mein Vater alle Gladiolen im Garten, um sie ihr zu überreichen, wenn sie aus dem Zug stieg. Ich riet ihm nur, den Strauß nicht Elsa tragen zu lassen. Nach ihrem Aufbruch ging ich um 3 Uhr an den Strand hinunter. Es war drückend heiß. Ich legte mich auf den Sand, war halb eingeschlafen, als Cyrils Stimme mich weckte. Ich schlug die Augen auf. Der Himmel war weiß vor Hitze. Ich gab Cyril keine Antwort. Ich hatte keine Lust, mit ihm zu sprechen. Mit niemandem. Dieser Sommer hielt mich mit seiner ganzen Wucht im Sand fest, mit schweren Armen und ausgetrocknetem Mund.
»Sind Sie tot?«, fragte er. »Aus der Ferne sehen Sie aus wie ein Stück Strandgut.«
Ich lächelte. Er setzte sich neben mich, und mein Herz fing hart und dumpf zu schlagen an, weil seine Hand in einer zufälligen Bewegung meine Schulter gestreift hatte. Ich drehte ihm den Kopf zu. Er sah mich an, und ich begann zu verstehen, wer er war. Ein ausgeglichener, anständiger Kerl, vielleicht anständiger, als es in seinem Alter üblich war. Darum schockierte ihn unsere Konstellation, dieses merkwürdige Familienleben zu dritt. Er war zu gut oder zu schüchtern, um es mir zu sagen, aber ich merkte es den schrägen, nachtragenden Blicken an, die er meinem Vater zuwarf. Er beugte sich über mich. Er küsste mich zärtlich. Die Hitze, die Betäubung, der Geschmack der ersten Küsse und die Seufzer währten endlose Minuten. Ein Hupen ließ uns auffahren, als wären wir Diebe. Ich verließ Cyril ohne ein Wort und ging zum Haus zurück. Diese schnelle Rückkehr verwunderte mich. Anns Zug konnte noch gar nicht angekommen sein. Dennoch traf ich sie bereits auf der Terrasse, wie sie aus ihrem eigenen Wagen stieg.
»Das ist ja hier ein Dornröschenschloss«, rief sie. »Wie braun du geworden bist, Cécile. Schön, dich zu sehen.«
»Ich freue mich auch«, sagte ich. »Aber kommen Sie denn aus Paris?«
»Ich bin lieber mit dem Wagen gekommen, aber nun bin ich auch ziemlich kaputt.«
Ich brachte sie auf ihr Zimmer. Ich machte das Fenster auf, in der Hoffnung, Cyrils Boot zu sehen, doch es war verschwunden. Ann hatte sich aufs Bett gesetzt. Jetzt sah ich die kleinen Schatten um ihre Augen.
»Diese Villa ist entzückend«, seufzte sie. »Und wo ist der Hausherr?«
»Er ist mit Elsa zum Bahnhof gefahren, um sie abzuholen.« Ich hatte ihren Koffer auf einen Stuhl gelegt, und als ich mich wieder zu ihr umwandte, erschrak ich. Ihr Gesicht war plötzlich zusammengefallen, ihr Mund zitterte.
»Elsa Mackenbuch? Er hat Elsa Mackenbuch mit hierher gebracht?«
Mir fiel keine Antwort ein. Ich sah sie verdutzt an. Dieses Gesicht, das ich immer nur ruhig und beherrscht gesehen hatte, lieferte sich mir auf einmal so schrankenlos aus. Sie starrte mich durch die Bilder hinweg an, die meine Worte in ihr ausgelöst hatten. Endlich sah sie mich und wandte sich ab.
»Ich hätte euch vorwarnen sollen«, sagte sie, »aber ich bin so in Eile los und ich war so müde.«
»Und jetzt«, fuhr ich mechanisch fort.
»Was jetzt?«,
sagte sie. Ihr Blick war fragend, verächtlich. Nichts war geschehen.
»Jetzt sind Sie angekommen«, sagte ich dümmlich und rieb mir die Hände. »Ich freue mich sehr, wissen Sie, dass Sie da sind. Ich warte unten auf Sie. Wenn Sie etwas trinken wollen, die Bar ist bestens ausgestattet.«
Ich ging stammelnd hinaus und die Treppe hinunter, mit völlig wirren Gedanken. Warum dieses Gesicht, diese erregte Stimme, dieser Anfall von Schwäche? Liebte sie meinen Vater? War es möglich, dass sie ihn liebte? Nichts an ihm entsprach ihren Vorlieben. Er war schwach, leichtlebig, manchmal sogar antriebslos. Aber vielleicht lag es nur an ihrer Reisemüdigkeit, ihrer moralischen Entrüstung. Ich verbrachte eine Stunde damit, Mutmaßungen anzustellen. Um 5 Uhr kam mein Vater mit Elsa.
»Ann war nicht da«, rief er mir zu. »Hoffentlich ist sie nicht aus dem Zug gefallen.«
»Sie ist in ihrem Zimmer«, sagte ich. »Sie ist mit dem Wagen gekommen.«
»Wirklich? Das ist ja großartig. Jetzt musst du ihr nur noch den Strauß hochbringen.«
»Sie haben Blumen für mich gekauft«, hörte man Anns Stimme. »Wie nett.« Sie kam die Treppe herunter, um ihn zu begrüßen. Entspannt, lächelnd, in einem Kleid, das keine Reise hinter sich zu haben schien. Mein Vater stürzte auf sie zu und küsste ihr die Hand.
»Eine Viertelstunde habe ich auf dem Bahnsteig zugebracht, mit diesem Blumenstrauß im Arm und einem dämlichen Lächeln auf den Lippen. Gott sei Dank sind Sie da. Kennen Sie Elsa Mackenbuch?«
Ich sah weg. »Wir müssen uns einmal begegnet sein«, sagte Ann ganz liebenswürdig. »Ich habe ein herrliches Zimmer. Wie nett von Ihnen, Raymond, dass Sie mich eingeladen haben. Ich war wirklich sehr erschöpft.« Mein Vater seufzte erleichtert. In seinen Augen lief alles gut. Er gab Belangloses von sich, entkorkte Flaschen, aber ich sah der Reihe nach Cyrils leidenschaftliches Gesicht und das von Ann vor mir, beide von heftigen Gefühlen gezeichnet. Und ich fragte mich, ob die Ferien wirklich so einfach verlaufen würden, wie mein Vater sich das dachte. Das erste Abendessen war sehr heiter. Mein Vater und Ann sprachen über ihre gemeinsamen Bekannten, die nicht zahlreich, aber schillernd waren. Ich amüsierte mich sehr, bis zu dem Moment, als Ann behauptete, dass der Kompagnon meines Vaters kleinköpfig sei. Er trank gewiss viel, aber er war ein reizender Mensch, mit dem mein Vater und ich viele denkwürdige Abendessen verbracht hatten. Ich protestierte. »Lombard ist witzig, Ann. Ich fand ihn oft sehr amüsant.« »Du wirst zugeben, dass er trotzdem nicht ganz ernst zu nehmen ist. Und selbst sein Humor, er hat vielleicht nicht die gängige Art von Intelligenz, aber...« Sie unterbrach mich nachsichtig. »Was du die Art von Intelligenz nennst,
ist nur ihr Reifegrad. Diese lapidare, endgültige Art ihrer Formulierung begeisterte mich. Es gibt Sätze, von denen geht für mich ein so subtiles, intellektuelles Klima aus, dass sie mich fesseln, selbst wenn ich sie nicht völlig durchschaue. Dieser Satz weckte in mir das Verlangen nach einem Notizheft und einem Bleistift. Ich sagte es an. Mein Vater brach in Gelächter aus. Wenigstens bist du nicht nachtragend. Ich konnte es nicht sein, denn Ann war nicht boshaft. An diesem ersten Abend schien Ann nicht zu bemerken, wie zerstreut, ob gespielt oder nicht, Elsa war, als sie geradewegs in das Zimmer meines Vaters ging. »Ich finde diese Elsa sehr nett«, sagte sie, bevor ich hinausging. Sie sah mir ohne ein Lächeln in die Augen, als suchte sie in mir nach einem Gedanken, den sie unbedingt zerstören musste. Ich sollte ihren Reflex von vorhin vergessen.
»Ja, ja, sie ist ein charmantes, junges Mädchen. Sehr sympathisch.«
Ich druckste herum. Sie fing zu lachen an und ich ging ziemlich ärgerlich zu Bett. Ich schlief mit dem Gedanken an Cyril ein, der vielleicht jetzt in Cannes mit anderen Mädchen tanzte. Mir ist klar, dass ich das Wichtigste vergesse, dass ich gezwungen bin, es zu vergessen. Die Gegenwart des Meeres, seinen unablässigen Rhythmus, die Sonne. Auch an die 4 Lindenbäume in einem Provinzinternat kann ich hier nicht erinnern, an ihren Duft und an das Lächeln meines Vaters auf dem Bahnsteig, vor 2 Jahren, als ich das Internat verließ, dieses verlegene Lächeln, weil ich Zöpfe trug und ein scheußliches, fast schwarzes Kleid. Und im Auto dann plötzlich sein triumphaler Freudenausbruch, weil ich seine Augen, seinen Mund hatte und weil ich für ihn das teuerste, wunderbarste Spielzeug werden würde. Ich kannte nichts. Er würde mir Paris zeigen, den Luxus, das leichte Leben. Ich bin mir sicher, dass die meisten meiner damaligen Vergnügungen dem Geld zu verdanken waren. Das Vergnügen, in einem schnellen Auto zu fahren, ein neues Kleid zu bekommen, Schallplatten zu kaufen, Bücher, Blumen. Ich kostete das Vergnügen aus, mich unter die Menge zu mischen, zu trinken, mit jemandem zusammen zu sein, der einem in die Augen sieht, einen bei der Hand nimmt und dann aus eben dieser Menge wegführt. Wir gingen durch die Straßen nach Hause. Dort zog er mich unter einen Torbogen und küsste mich. Ich entdeckte das Vergnügen des Küssens. Ich gebe diesen Erinnerungen keinen Namen. Jean, Hubert, Jacques. Namen, die allen jungen Mädchen geläufig sind. Abends wurde ich älter, wenn ich mit meinem Vater ausging. Auf Gesellschaften, wo ich nicht recht wusste, was tun. Sein einziger Fehler war, dass er mir, was die Dinge der Liebe betraf, eine Zeit lang einen ernüchternden Zynismus einflößte, der in meinem Alter und bei meiner Erfahrung eher belustigend als beeindruckend wirken musste. Ich liebte es, solche lapidaren Sätze zu zitieren, wie den von Oscar Wilde. Die Sünde ist das einzige lebendige Farbelement, das es in der modernen Welt noch gibt. Am folgenden Morgen wurde ich von einem schräg einfallenden, warmen Sonnenstrahl geweckt. Es war 10 Uhr. Ich ging im Pyjama zur Terrasse hinunter, wo ich Ann traf, die in Zeitungen blätterte. Ich bemerkte, dass sie dezent und perfekt geschminkt war. Sie schien sich niemals wirkliche Ferien zuzugestehen. Ich schnappte mir meinen Badeanzug und lief zur Bucht hinunter. Ein Gefühl vollkommenen Glücks, vollkommener Unbeschwertheit durchströmte mich. Um 11:30 tauchte mein Vater mit seinen Frauen am Ziegenpfad auf. Ann drehte mir den Kopf zu. »Warum stehst du hier so früh auf, Cécile? In Paris warst du immer bis mittags im Bett.« »Da hatte ich zu arbeiten«, sagte ich. »Das hat mich ganz schön erschöpft.« Ann lächelte nicht. Sie lächelte nur, wenn ihr danach war, nie aus Höflichkeit, wie alle es tun.
»Und dein Examen?«
»Durchgefallen«, rief ich lebhaft. »Glatt durchgefallen!«
»Aber im Oktober musst du es unbedingt schaffen.«
»Warum?« wandte mein Vater ein. »Ich selbst habe nie einen Abschluss gemacht und führe ein prächtiges Leben.«
»Sie hatten schon zu Anfang ein gewisses Vermögen«, erinnerte ihn an.
»Meine Tochter wird immer Männer finden, die für ihren Lebensunterhalt sorgen«, sagte mein Vater vornehm.
Elsa fing an zu lachen, aber hörte sofort auf, als sie unsere Blicke bemerkte.
»Sie muss in den Ferien was tun«, sagte Ann und schloss die Augen, wie um die Unterhaltung zu beenden.
Ich warf meinem Vater einen verzweifelten Blick zu. Er antwortete mir mit einem verlegenen kleinen Lächeln. Ich sah mich schon vor den Büchern Bergsons sitzen, deren schwarze Linien mir vor den Augen verschwammen, und unten am Strand hörte ich Cyrils Lachen. Die Vorstellung entsetzte mich. Ich schob mich zu Anne hinüber und sprach sie leise an. Sie schlug die Augen auf. Ich neigte ihr ein unruhiges, flehendes Gesicht zu, sog die Wangen ein, um wie eine überbeanspruchte Intellektuelle zu wirken. »Anne«, sagte ich, »das werden Sie mir doch nicht antun. Sie werden mich nicht bei dieser Hitze arbeiten lassen, in diesen Ferien, die mir so gut tun könnten.« Sie sah mich einen Augenblick starr an. Dann lächelte sie geheimnisvoll und drehte den Kopf zur Seite. »Ich sollte dir das aber antun, sogar bei dieser Hitze, wie du sagst. Wie ich dich kenne, würdest du mir das nur die ersten 2 Tage übel nehmen, und im Herbst hättest du dein Examen.« »Es gibt Dinge, an die man sich nie gewöhnt«, sagte ich, ohne zu lachen. Sie warf mir einen frechen, amüsierten Blick zu, und ich legte mich beunruhigt wieder in den Sand. Elsa ließ sich über die Festlichkeiten an der Küste aus, aber mein Vater hörte ihr nicht zu. An der Spitze des Dreiecks platziert, das ihre Körper bildeten, warf er Annes umgekehrtem Profil und ihren Schultern ein wenig starre, unerschrockene Blicke zu, die mir vertraut waren. Ich lief zum Meer, warf mich hinein und jammerte über die Ferien, die wir hätten haben können und die wir nicht haben würden. Wir verfügten über alle Elemente eines Dramas. Ein Verführer, eine Halbweltdame und eine Frau von Verstand. Was mich in den folgenden Tagen am meisten erstaunte, war Annes außerordentliche Liebenswürdigkeit gegenüber Elsa. Sie ließ, ungeachtet der vielen Dummheiten, mit denen Elsa ihre Konversation garnierte, nie einen jener kurz angebundenen Sätze fallen, die ihr Geheimnis waren und die arme Elsa der Lächerlichkeit preisgegeben hätten. Insgeheim lobte ich sie für ihre Geduld und ihre Großzügigkeit. Ich machte mir nicht klar, dass auch geschickte Berechnung dabei war. Mein Vater wäre solcher grausamen Spielchen nämlich rasch müde geworden. So war er Anne, im Gegenteil, dankbar und wusste gar nicht, wie er ihr seine Dankbarkeit ausdrücken sollte, die übrigens nicht mehr als ein Vorwand war. Gewiss sprach er mit ihr wie mit einer hochgeschätzten Frau, einer zweiten Mutter seiner Tochter. Er spielte diese Karte sogar aus, indem er ständig vorgab, mich unter ihre Obhut zu stellen, sie ein wenig dafür verantwortlich zu machen, wie ich war, wie um ihr dadurch näher zu kommen, sie enger an uns zu binden. Aber er begegnete ihr mit Blicken und Gesten, die sich an die Frau richteten, die man nicht kennt und die man kennenlernen möchte, in der Lust. Doch Cyril war da und beschäftigte meine Gedanken genug. Abends gingen wir zusammen oft in die Nachtlokale von Saint-Tropez. Wir tanzten zu den verwehenden Tönen einer Klarinette und sagten uns Liebesworte, die am Abend so süß klangen und die ich am nächsten Morgen vergessen hatte. Tagsüber segelten wir an der Küste entlang. Manchmal begleitete uns mein Vater. Er mochte Cyril sehr, vor allem seitdem dieser ihn bei einem Wettkraulen hatte gewinnen lassen. Mein Vater nannte ihn »mein kleiner Cyril«, Cyril ihn »Monsieur«, aber ich fragte mich, wer von beiden der Erwachsene war. Und dann kam eines Tages das Ende. Mein Vater beschloss eines Morgens, dass wir den Abend in Cannes verbringen würden, um zu spielen und zu tanzen. Ich erinnere mich, wie sehr Elsa sich freute. Im vertrauten Klima der Casinos, dachte sie, würde sie wieder ihre Rolle als femme fatale spielen können, die durch ihren Sonnenbrand und die Abgeschiedenheit unseres Lebens etwas gelitten hatte. Und zu meiner Überraschung widersetzte sich Anne diesen mondänen Aktivitäten nicht. Sie schien sogar recht froh darüber zu sein. Ohne alle Sorge ging ich also gleich nach dem Essen auf mein Zimmer und zog mir ein Abendkleid an, das einzige übrigens, das ich besaß. Mein Vater hatte es ausgesucht. Es war aus einem exotischen Stoff, für mich wohl ein wenig zu exotisch, aber mein Vater kleidete mich aus Gewohnheit oder weil es ihm gefiel, gern als femme fatale ein. Ich traf ihn unten, strahlend in seinem neuen Smoking, und legte ihm den Arm um den Hals. »Du bist der schönste Mann, den ich kenne.« »Von Cyril abgesehen«, sagte er, ohne es zu glauben. »Und du bist das hübscheste Mädchen, das ich kenne.« »Nach Elsa und Anne«, sagte ich, ohne es zu glauben.
Da sie ja noch nicht da sind und sich erlauben, uns warten zu lassen, tanz mit deinem alten, rheumageplagten Vater. Da war sie wieder, die Euphorie, die unseren Abendunternehmungen vorausging. Er hatte wirklich nichts von einem alten Vater. Beim Tanzen atmete ich seinen vertrauten Geruch nach Eau de Cologne, Hitze und Tabak. »Du musst mir unbedingt Bebop beibringen«, sagte er und vergaß sein Rheuma. Er hörte auf zu tanzen, um Elsas Kommen mit irgendeiner leise gemurmelten Schmeichelei zu begrüßen. In ihrem grünen Kleid stieg sie langsam die Treppe herunter, mit dem desillusionierten Lächeln einer Frau von Welt, ihrem Casino-Lächeln. Sie hatte das Beste aus ihren ausgetrockneten Haaren und ihrer sonnenverbrannten Haut gemacht, aber es wirkte mehr Verdienst als glanzvoll. Zum Glück schien sie sich dessen nicht bewusst zu sein. »Gehen wir?« »Anne ist noch nicht da«, sagte ich. »Geh nach oben und sieh nach, ob sie fertig ist«, sagte mein Vater. »Bis wir in Cannes sind, ist es Mitternacht.« Ich ging die Stufen hoch, verhedderte mich in meinem Kleid und klopfte an Annes Tür. Sie rief mir zu, einzutreten. Ich blieb auf der Schwelle stehen. Sie trug ein graues Kleid, von einem außergewöhnlichen, fast weißen Grau, an dem das Licht haftete wie in der Morgendämmerung an bestimmten Farbschattierungen des Meeres. Alle Reize einer reifen Frau schienen sich an diesem Abend in ihr zu vereinen. »Wunderschön«, sagte ich. Sie ging an mir vorbei, ohne mein eigenes Kleid zu würdigen, worüber ich gleichzeitig froh und gekränkt war. Sie ging vor mir die Treppe hinunter, und ich sah meinen Vater, wie er ihr entgegenkam. Er blieb unten an der Treppe stehen, den Fuß auf der ersten Stufe, das Gesicht ihr zugewandt. Auch Elsa beobachtete sie, wie sie herunterkam. Ich erinnere mich noch genau an diese Szene. Im Vordergrund vor mir Annes goldbrauner Nacken und ihre perfekten Schultern. Ein wenig weiter unten das hingerissene Gesicht meines Vaters, der ihr die Hand entgegenstreckte. Und Elsas Silhouette schon in der Ferne. »Sie sehen großartig aus, Ann«, sagte mein Vater. Sie lächelte ihm im Vorübergehen zu und nahm ihren Mantel. Dank der Manöver meines Vaters verloren wir uns im Casino schnell aus den Augen. Ich fand mich an der Bar wieder, zusammen mit Elsa und einem ihrer Bekannten, einem halbbetrunkenen Südamerikaner. Schroff fragte sie mich, wo mein Vater sei, als ob ich etwas darüber wissen konnte. »Ich finde ihn nicht«, sagte sie. Sie machte ein bestürztes Gesicht. Der Puder war abgeblättert, was ihre Haut glänzen ließ und ihre Züge verzerrte. Sie sah bemitleidenswert aus. Plötzlich bekam ich eine Stinkwut auf meinen Vater. Er war von unvorstellbarer Unhöflichkeit. »Ah, ich weiß, wo Sie sind«, sagte ich lächelnd, als handelte es sich um die natürlichste Sache der Welt, auf die Sie auch hätte kommen können. »Ich bin gleich wieder da.« Ich suchte die Terrassen ab, bis mir das Auto einfiel. Ich brauchte einen Moment, ehe ich es im Park fand. Dort waren sie. Ich näherte mich von hinten und sah sie durch die Heckscheibe. Ich erkannte ihre ernsten Profile dicht nebeneinander, eigenartig schön im Licht der Straßenlaterne. Sie sahen sich an, sprachen offenbar leise. Ich sah, wie sich ihre Lippen bewegten. Ich wäre am liebsten wieder gegangen, doch der Gedanke an Elsa brachte mich dazu, die Wagentür zu öffnen. Die Hand meines Vaters lag auf Annes Arm. Sie sahen mich kaum an. »Ihr amüsiert euch gut?«, fragte ich höflich. »Was gibt es?«, fragte mein Vater und sah verärgert aus. »Was machst du hier?« »Und ihr?« »Elsa sucht euch überall seit einer Stunde.« Ann drehte mir langsam, fast widerstrebend, den Kopf zu. »Wir fahren nach Hause. Sag ihr, dass ich müde war und dein Vater mich zurückgebracht hat.« »Wenn ihr euch genug amüsiert habt, nehmt meinen Wagen.« Die Empörung ließ mich zittern. Ich fand keine Worte mehr. »Wenn wir uns genug amüsiert haben? Aber ihr habt ja keine Ahnung. Das ist abscheulich.« »Was ist abscheulich?«, fragte mein Vater erstaunt. »Du nimmst ein rothaariges Mädchen mit ans Meer, in diese Sonne, die sie nicht verträgt, und wenn sie sich von Kopf bis Fuß pellt, verlässt du sie. Du machst es dir zu einfach. Was soll ich Elsa sagen? Was?« Ann wandte sich ihm wieder mit müdem Ausdruck zu. Er lächelte sie an, hörte mich gar nicht mehr. Völlig außer mir sagte ich,
Ich gehe und sage ihr, dass mein Vater eine andere Frau gefunden hat, mit der er schläft, und dass sie später wieder vorbeikommen soll. Ist es so recht? Der Aufschrei meines Vaters und die Ohrfeige von Ann kamen im gleichen Atemzug. Blitzschnell zog ich den Kopf aus der Autotür. Ann hatte mir wehgetan. Entschuldige dich, sagte mein Vater. Ich blieb unbeweglich neben der Tür stehen. Meine Gedanken wirbelten wild durcheinander. Vornehmere Reaktionen fallen mir immer zu spät ein. Komm her, sagte Ann. Sie wirkte nicht bedrohlich, und ich trat näher. Sie legte ihre Hand auf meine Wange und sprach leise und sanft zu mir, als sei ich ein wenig begriffsstutzig. Sei nicht böse. Es tut mir leid wegen Elsa. Aber du bist feinfühlig genug, um das so gut wie möglich zu regeln. Morgen werden wir uns aussprechen. Habe ich dir sehr weh getan? Nein, nein, sagte ich höflich. Diese plötzliche Sanftheit und mein heftiger Ausbruch zuvor, beinahe hätte ich losgeheult. Ich sah ihnen nach, wie sie wegfuhren, und fühlte mich vollkommen leer. Mein einziger Trost war der Gedanke an mein Taktgefühl. Sehr langsam ging ich ins Casino zurück, wo ich Elsa wiederfand und an ihren Arm geklammert den Südamerikaner. Ann hat sich elend gefühlt, sagte ich locker. Papa musste sie zurückbegleiten. Trinken wir was? Sie sah mich an und antwortete nicht. Ich suchte nach einem überzeugenden Argument. Sie musste sich übergeben, sagte ich. Ganz schlimm, ihr Kleid war voller Flecken. Dieses Detail schien mir geradezu unschlagbar. Doch Elsa fing leise und traurig an zu weinen. Ratlos sah ich sie an.
Cecile. Ach, Cecile. Wir waren so glücklich, sagte sie.
Ihr Schluchzen wurde lauter. Auch der Südamerikaner begann zu weinen und wiederholte, wir waren so glücklich, so glücklich. In diesem Augenblick hasste ich Ann und meinen Vater. Ich hätte alles getan, um zu verhindern, dass die arme Elsa weinte, ihre Wimperntusche verschmierte und der Südamerikaner schluchzte.
Noch ist nichts entschieden, Elsa. Kommen Sie mit mir.
Ich komme später zurück und hole meine Koffer ab, schluchzte sie.
Adieu, Cecile. Wir haben uns so gut verstanden.
Ich hatte mit ihr nie über etwas anderes als über das Wetter und die Mode gesprochen, aber es schien mir dennoch so, als verlöre ich eine alte Freundin. Ich drehte mich jäh um und lief zum Wagen. Der nächste Morgen war hart, sicher wegen der Whiskys vom Vorabend. Ich fragte mich, ob Elsa wiederkommen würde, was für Gesichter Ann und mein Vater heute machen würden. Ich zwang mich, an sie zu denken, um aufzustehen, ohne die Anstrengung zu spüren, die mich das kostete. Sie waren schon auf der Terrasse. Sie saßen dicht nebeneinander am Frühstückstisch. Ich wünschte ihnen knapp einen guten Morgen und setzte mich ihnen gegenüber. Mein Schamgefühl ließ nicht zu, dass ich sie ansah, bis mich ihr Schweigen zwang, aufzublicken. Ann sah abgespannt aus, das einzige Anzeichen für eine Liebesnacht. Sie lächelten beide mit glücklichen Gesichtern. »Gut geschlafen?«, fragte mein Vater. »Geht so«, antwortete ich. »Ich habe zu viel Whisky getrunken gestern Abend.« Ich goss mir eine Tasse Kaffee ein, kostete, stellte sie aber gleich wieder hin. In ihrem Schweigen lag etwas Wichtiges und Erwartungsvolles, das mir Unbehagen bereitete. Ich war zu müde, um das lange zu ertragen. »Was ist passiert? Ihr seht so geheimnisvoll aus.« Mein Vater zündete sich mit einer Bewegung, die ruhig wirken sollte, eine Zigarette an. Ann sah mich zum ersten Mal eindeutig verlegen an. »Ich würde dich gern etwas fragen«, sagte sie. Ich rechnete mit dem Schlimmsten. »Ein neuer Auftrag in Sachen Elsa?« Sie wandte ihr Gesicht meinem Vater zu. »Dein Vater und ich wollen heiraten«, sagte sie. Ich starrte erst sie und dann meinen Vater an. Eine Minute lang wartete ich auf ein Zeichen von ihm, ein Augenzwinkern, das mich gleichzeitig aufgebracht und beruhigt hätte. Er sah auf seine Hände. Ich sagte mir, das ist unmöglich. Aber ich wusste bereits, dass es stimmte. »Das ist eine sehr gute Idee«, sagte ich, um Zeit zu gewinnen. Ich versuchte vergeblich zu verstehen. Ausgerechnet mein Vater, der strikt gegen das Heiraten, gegen alle Ketten war, sollte sich in nur einer Nacht dazu entschieden haben?
Das änderte unser ganzes Leben. Wir verloren unsere Unabhängigkeit. Ich sah unser Leben zu dritt vor mir. Ein Leben, das ausgewogen wäre durch Anns Intelligenz und Kultiviertheit. Ein Leben, um das ich sie beneidete. Kluge, anspruchsvolle Freunde. Glückliche, ruhige Abende. Das ist eine sehr, sehr gute Idee, wiederholte ich und lächelte sie an.
Ich wusste, mein Kätzchen, dass du dich darüber freuen würdest, sagte mein Vater. Er war entspannt und froh. Von Müdigkeit und der Liebe gezeichnet, wirkte Anns Gesicht zugänglicher, weicher, als ich es jemals gesehen hatte.
Komm her, Kätzchen, sagte mein Vater.
Er nahm meine Hände, zog mich zu sich und zu ihr heran. Ich kniete halb vor ihnen. Sie sahen mich zärtlich an, strichen mir über den Kopf. Ich selbst dachte unaufhörlich, dass ich mein Leben in diesem Moment vielleicht änderte, aber dass ich für sie in der Tat nicht mehr als ein Kätzchen war. Ein kleines, anhängliches Tier. Ich fühlte ihre Überlegenheit, fühlte, dass sie verbunden waren durch eine Vergangenheit, eine Zukunft, durch Bande, die ich nicht kannte und die mich selbst nicht halten würden. Bewusst schloss ich die Augen, legte meinen Kopf auf ihre Knie, lachte mit ihnen, spielte wieder meine Rolle. Und war ich im Übrigen nicht glücklich? Ann war eine wunderbare Frau. Ich kannte nichts Kleinliches an ihr. Sie würde mich führen, mich von meinem Leben entlasten, mir in allen Situationen den richtigen Weg zeigen. Ich würde durch sie ein vollkommener Mensch werden. Und mein Vater auch. Er legte einen Arm um ihre Schultern. Anns Körper bewegte sich in einer Weise auf ihn zu, dass ich die Augen senkte. Vermutlich heiratete sie ihn dafür. Für sein Lachen. Für diesen festen, beruhigenden Arm. Für seine Vitalität, seine Glut. Ich begriff, dass mein Vater stolz war. Die hochmütige, gleichgültige Anne Larson heiratete ihn. Liebte er sie? Konnte er sie lange Zeit lieben? Elsa kam in den folgenden Tagen nicht wieder. Eine Woche verging im Nu. 7 glückliche, angenehme Tage. Die einzigen. Wir machten komplizierte Pläne für die Wohnungseinrichtung und die Tagesabläufe. Mein Vater und ich fanden Spaß daran, sie voll zu packen und schwierig zu gestalten, mit der Leichtfertigkeit von Leuten, die sowas zuvor nie gekannt haben. Haben wir übrigens jemals daran geglaubt? Jeden Tag um 12:30 zum Mittagessen nach Hause kommen, dort auch zu Abend essen und anschließend nicht mehr ausgehen. Hielt mein Vater das wirklich für möglich? Immerhin beerdigte er fröhlich sein Bohème-Leben und rühmte die Ordnung, das elegante, wohlorganisierte, bürgerliche Leben. Womöglich war das alles für ihn, wie für mich, nur eine gedankliche Konstruktion. Ich habe mir von dieser Woche eine Erinnerung bewahrt, in der ich heute gern grabe, um mich zu prüfen. Ann war entspannt, vertrauensvoll und von großer Sanftheit. Mein Vater liebte sie. Ich sah, wie sie morgens Arm in Arm herunterkamen, lachend und mit Ringen unter den Augen. Und ich hätte es, das schwöre ich, sehr gern gehabt, wenn das ein ganzes Leben gedauert hätte. Abends fuhren wir an die Küste und nahmen den Aperitif auf irgendeiner Terrasse. Überall hielt man uns für eine zusammengehörige, normale Familie. Und ich, die es gewohnt war, allein mit meinem Vater auszugehen und Lächeln und Blicke zu ernten, die von Boshaftigkeit oder Mitleid zeugten, genoss es, wieder eine Rolle zu spielen, die meinem Alter entsprach. Die Hochzeit sollte nach den Ferien in Paris stattfinden. Der arme Cyril nahm die Veränderungen in unserem Kreis nicht ohne eine gewisse Verblüffung wahr. Doch dieses gesetzestreue Ende freute ihn. Wir fuhren mit dem Boot hinaus, küssten uns, und wenn Cyril mich weniger geliebt hätte, wäre ich in dieser Woche wohl seine Geliebte geworden. Eines Abends schreckte Anns Stimme uns auf. Cyril lag an mich geschmiegt. Wir waren halbnackt im schattig-roten Licht des Sonnenuntergangs, und ich begriff, dass Ann das missverstehen konnte. Sie rief meinen Namen in kurz angebundenem Ton. Cyril sprang in großer Verlegenheit auf. Ich hingegen stand langsamer auf und sah Ann dabei an. Sie wandte sich Cyril zu und sagte leise, als sehe sie ihn nicht: »Ich möchte sie hier nicht mehr sehen.« Er antwortete nicht, beugte sich zu mir herunter und küsste mich auf die Schulter, bevor er ging.
Diese Geste erstaunte mich, bewegte mich, als sei sie ein Versprechen. Ann fixierte mich mit dem gleichen ernsten, gleichgültigen Gesichtsausdruck, als würde sie an etwas anderes denken. Mich regte das auf. Wenn sie an etwas anderes dachte, sollte sie nicht so viel reden. Ich ging auf sie zu und tat aus purer Höflichkeit so, als würde ich mich schämen. Mechanisch entfernte sie eine Piniennadel von meinem Hals. Jetzt erst schien sie mich wirklich wahrzunehmen. Ich sah, wie sie ihre verächtliche Maske aufsetzte. Dieses Gesicht voll Überdruss und Missbilligung, das sie bemerkenswert schön machte und vor dem ich mich immer ein wenig fürchtete.
»Du solltest wissen, dass derartige Vergnügungen für gewöhnlich in einer Klinik enden«, sagte sie.
Sie sprach im Stehen mit mir, starrte mich an und ich fühlte mich schrecklich unwohl.
»Zur Übertreibung besteht kein Anlass«, sagte ich lachend. »Ich habe Cyril nur geküsst, deswegen landet man nicht in der Klinik.«
»Ich bitte dich, ihn nicht wiederzusehen«, sagte sie, als hielte sie das für eine Lüge. »Keine Widerrede. Du bist 17 und ich bin jetzt ein wenig für dich verantwortlich. Ich werde nicht zulassen, dass du dir dein Leben versaust. Im Übrigen hast du zu arbeiten. Das wird dich an deinen Nachmittagen beschäftigen.«
Sie drehte mir den Rücken zu und ging lässigen Schritts zum Haus zurück. Bestürzt blieb ich stehen. Sie glaubte, was sie sagte. Sie würde alle meine Argumente, mein Leugnen mit jener Gleichgültigkeit aufnehmen, die schlimmer als Verachtung war. Es war, als ob ich gar nicht existierte. Mein Vater war meine einzige Hoffnung. Er würde wie üblich reagieren.
»Wer ist dieser Bursche, mein Kätzchen? Sieht er wenigstens gut aus und ist er gesund? Hüte dich vor den gemeinen Kerlen, mein kleines Mädchen.«
In diesem Sinne musste er reagieren, sonst waren meine Ferien zu Ende.
Das Abendessen verlief wie ein Albtraum.
Erst nach der Suppe schien sie sich an den Zwischenfall zu erinnern.
»Es wäre mir lieb, Raymond, wenn du deiner Tochter ein paar gute Ratschläge geben würdest. Ich habe sie mit Cyril im Pinienwald getroffen und sie schienen mir ein bisschen sehr vertraut miteinander.«
Mein Vater, der Arme, versuchte es scherzhaft aufzunehmen.
»Was soll das heißen? Was haben die beiden gemacht?«
»Ich habe ihn geküsst«, rief ich hitzig. »Ann hat geglaubt, ich habe gar nichts geglaubt«, schnitt sie mir das Wort ab. »Aber ich glaube, es wäre gut, wenn sie ihn eine Weile nicht sieht und sich ein bisschen mit ihrer Philosophie befasst.«
»Die arme Kleine«, sagte mein Vater. »Aber dieser Cyril ist doch ein netter Junge, oder?«
»Cécile ist auch ein nettes kleines Mädchen«, sagte Ann. »Deshalb wäre ich am Boden zerstört, wenn ihr etwas passieren würde. Und bei der vollkommenen Freiheit, die sie hier hat, der ständigen Gesellschaft dieses Jungen und ihrem Nichtstun scheint mir das vorprogrammiert. Siehst du das anders?«
Bei diesem »Siehst du das anders?« hob ich die Augen, und mein Vater senkte sie sehr verstimmt.
»Du hast sicher recht«, sagte er. »Ja, Cécile, du musst endlich ein bisschen arbeiten. Du willst doch Philosophie nicht nochmal wiederholen.«
»Was glaubst du, was mir das ausmacht?« antwortete ich knapp.
Er sah mich an und wandte die Augen sofort wieder ab. Am nächsten Morgen saß ich vor einem Satz von Bergson und brauchte einige Minuten, um ihn zu verstehen. Welche Ungleichartigkeit man auch anfangs zwischen Wirkung und Ursache feststellen könnte, und obwohl der Weg von einem Gesetz der Sittlichkeit bis zu einer Bejahung im Grunde der Dinge ein weiter ist, spürt man doch immer, dass man aus dem Kontakt mit dem Schöpfungsprinzip der menschlichen Rasse die Kraft schöpft, die Menschheit zu lieben. Ich konnte nicht fortfahren. Ich dachte an Cyril, der mich in der goldenen Bucht erwartete, an das sanfte Schaukeln des Bootes, an den Geschmack unserer Küsse. Und ich dachte an Ann. Ich dachte so intensiv an sie, dass ich mich im Bett aufsetzte und mir mit klopfendem Herzen sagte, dass das dumm und ungeheuerlich von mir sei, dass ich nicht mehr als ein verzogenes, faules Mädchen sei und nicht das Recht hätte, so etwas zu denken. Doch gegen meinen Willen überlegte ich weiter. Ann schadete uns. Sie war gefährlich. Man musste sie aus unserem Leben entfernen. Ich war tief gekränkt, zerfressen von Groll, einem Gefühl, für das ich mich verachtete und das zu empfinden mich lächerlich machte. Ja, das war es, was ich Ann vorwarf. Sie verwehrte mir, mich selbst zu lieben. Ich, die von Natur aus geschaffen war für das Glück. Die Liebenswürdigkeit, die Unbekümmertheit, betrat durch Ann eine Welt der Vorwürfe, des schlechten Gewissens, in der ich mich verlor, da ich viel zu unerfahren in der Selbstbeobachtung war. Und was brachte sie mir ein?
Ich schätzte ihre Kraft. Sie hatte meinen Vater gewollt, nun hatte sie ihn und würde nach und nach aus uns den Ehemann und die Tochter Anne-Larsons machen. Zivilisierte Menschen also, wohlerzogen und glücklich. Denn glücklich machen würde sie uns. Ich spürte genau, wie leicht wir Unbeständigen dieser Verlockung eines festen Rahmens und des Nichtverantwortlichseins nachgeben würden. Anne war viel zu stark. Mein Vater löste sich bereits von mir. Dieses verlegene, abgewandte Gesicht, das er bei Tisch gezeigt hatte, verfolgte und quälte mich. Ich hätte heulen mögen, wenn ich mich an unsere gemeinsamen Vergnügungen von einst erinnerte, an unser Lachen, wenn wir am frühen Morgen mit dem Wagen durch die weißen Straßen von Paris nach Hause fuhren. All das war vorbei. Ich musste etwas tun. Ich musste zu meinem Vater und zu unserem früheren Leben zurückfinden. Wie reizvoll erschienen mir plötzlich die zwei fröhlichen, sprunghaften Jahre, die hinter mir lagen. Diese beiden Jahre, die ich neulich so schnell verleugnet hatte. Die Freiheit des Denkens, auch mal das Falsche zu denken oder weniger zu denken. Die Freiheit, selbst sein Leben zu wählen, mich selbst zu wählen. Ich kann nicht sagen, ich selbst zu sein, da ich nichts anderes war als ein modellierbarer Teig, aber doch die Freiheit, sich einer Backform zu verweigern. Ich dachte den ganzen Nachmittag darüber nach, fiel von einer unangenehmen Gefühlslage in eine andere, aber alle gingen sie aus dieser einen Entdeckung hervor, dass wir an ausgeliefert waren. Ich war Nachdenken nicht gewohnt. Es machte mich reizbar. Bei Tisch machte ich wie am Morgen den Mund nicht auf. Mein Vater fühlte sich verpflichtet, darüber zu scherzen. Was ich an der Jugend so liebe, ist ihr Schwung, ihre lebhafte Konversation. Ich betrachtete ihn und dachte, du liebst mich nicht mehr wie früher. Du verrätst mich. Auch er sah mich an, mit einem Mal alarmiert, und vielleicht verstand er, dass es kein Spiel mehr war und unser Einvernehmen in Gefahr geriet. Ich sah, wie er versteinerte, mit sich kämpfte. Ann wandte sich mir zu. »Du siehst schlecht aus. Es tut mir leid, dass ich dich zum Arbeiten angehalten habe.« Ich antwortete nicht. Ich verachtete mich selbst zu sehr für dieses Drama, das ich ausgelöst hatte und nun nicht mehr aufhalten konnte. Wir waren mit dem Abendessen fertig. In dem erleuchteten Rechteck, das vom Fenster des Esszimmers auf die Terrasse fiel, sah ich Anns Hand, eine lange, lebhafte Hand, die sich nach der meines Vaters ausstreckte und sie ergriff. Ich dachte an Cyril. Wie gern hätte ich in seinen Armen gelegen, auf einer von Zikaden und Mondlicht flirrenden Terrasse. Mein Vater und Anne schwiegen. Vor ihnen lag eine Liebesnacht. Ich hatte Bergson. Ich versuchte zu weinen, mich selbst zu bemitleiden. Vergeblich. Denn schon empfand ich Mitleid mit Anne, als wäre ich sicher gewesen, dass ich sie besiegen würde.
François Sagan, Bonjour Tristesse. Gelesen von Laura Mehr. Regie Irene Schuck. Technik Susanne Harassim. Erster von zwei Teilen. Bayerischer Rundfunk 2018. Nach der Übersetzung von Rainer Moritz, die im Ullstein Verlag erschienen ist. In Cécile entsteht also die Idee, ein Plan, den sie auch umsetzen wird. Er ist ein bisschen kindisch, ein bisschen intelligent und vielleicht tödlich. Danke fürs Zuhören, sagt Judith Heidkamp.